ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Am Vorabend der Abstimmung im Bundestag ist noch unklar, ob es für die Ausweitung der Schulden die nötige Mehrheit geben wird. Das Grundgesetz kann nur mit einer Zweidrittelmehrheit geändert werden. Deshalb haben Union und SPD den Grünen Zugeständnisse gemacht. Zusammen haben sie zwar 31 Stimmen mehr als nötig, doch ob das reicht, ist nicht sicher. Denn in allen Fraktionen werden einige Enthaltungen oder Gegenstimmen erwartet.
Es ist der Tag vor der großen Abstimmung. Vor allem in der Union gab es zuletzt Bedenken, die geplanten Grundgesetzänderungen mitzutragen.
Ich kann Ihnen vom Ergebnis eher sagen, dass bis auf wenige Kolleginnen und Kollegen, das ist weniger als eine Handvoll, morgen die CDU-CSU-Bundestagsfraktion der vorgeschlagenen Grundgesetzänderung zustimmen wird.
Klar gegen die Pläne stellt sich der CDU-Abgeordnete Mario Chaya, ehemals Generalsekretär unter Friedrich Merz und im neuen Parlament nicht mehr vertreten.
Das ist so viel wie die Haushalte von Verkehr, Gesundheit, Familie und dem Familienministerium und dem Bildungsministerium zusammen. Die Haushalte von 4 Ministerien, die die Zinslast der nächsten und der übernächsten Generation ausmachen. Ich kann es meiner nächsten Generation gegenüber nicht verantworten.
SPD, Grüne und Union kommen auf 520 Stimmen. Das sind 31 mehr als nötig. Viele Gegenstimmen, Enthaltungen oder Nichtabstimmungen darf es nicht geben. Bei der SPD haben sie heute deswegen auch noch mal genau jede Stimme nachgezählt.
Stand jetzt haben wir gerade die Mitteilung, dass eine Kollegin krankheitsbedingt fehlen wird morgen bei der Abstimmung und dass es Stand jetzt eine Nein-Stimme in der SPD-Fraktion geben wird. Aber Sie können sich vorstellen, dass Gespräche noch geführt werden.
Die Grünen freuen sich über das Verhandlungsergebnis.
Es ist ein riesiger Erfolg für die Grünen. Das wird überall so gesehen. Die Partei ist extrem positiv.
Dennoch werden auch bei den Grünen vereinzelt Nein-Stimmen erwartet. Linke, BSW, AfD und FDP stellen sich weiterhin gegen die Änderungen. Nach dem Bundestag ist Freitag noch die Zustimmung des Bundesrats nötig.
Und damit zu Markus Preis in Berlin. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Grundgesetzänderung morgen die nötige Zweidrittelmehrheit bekommt?
Na, man geht schon davon aus, dass das klappt, aber es wird spannend. Jeder, der laufen kann, der muss da sein, sagte heute eine der Beteiligten. Denn das ist ja morgen nicht die erste Abstimmung eines neu gewählten, tatendurstigen Bundestags, sondern der letzte Akt eines abgewählten Parlaments. Und das bedeutet, es müssen ganz viele Abgeordnete anreisen, die das eigentlich gar nicht mehr vorhatten, die vielleicht sogar schon in die Rente gestartet waren. Allein bei Union, SPD und Grünen betrifft das 189 Abgeordnete. Und fehlen, krank sein oder Nein sagen dürfen höchstens 31. Und jenseits solcher praktischen Bedenken gibt es natürlich auch noch die politischen Bauchschmerzen, vor allem eben in der Union. Die Frage, warum soll ein Abgeordneter etwas zustimmen, was er im Kern vielleicht nicht unbedingt will? Hunderte Milliarden Euro Schulden oder das Wort Klimaneutralität im Grundgesetz. Also viel Arbeit auch heute Abend noch für die Fraktion, wirklich auch den Letzten zu überzeugen. Wir hören Stand jetzt, rechnen SPD und Grüne mit 2 bis 3 fehlenden Stimmen. Bei der Union vielleicht ein paar mehr. Auflösung morgen im Bundestag.
Danke, Markus Preis in Berlin. Mit Milliarden soll die Bundeswehr jetzt aufgerüstet werden. Doch was genau braucht die Truppe, um fit zu sein für die Landesverteidigung und NATO-Verpflichtungen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich ein ARD-Extra im Anschluss an diese Tagesschau und direkt danach auch der Polit-Talk Hart aber fair. Über die Grundgesetzänderungen abstimmen wird morgen noch der alte Bundestag, bevor dann in einer Woche der neue zusammentritt. Und für den ist heute schon eine Präsidentin vorgeschlagen worden. Das Recht dazu hat die Union als größte Fraktion. Sie nominierte die ehemalige Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Bei ihrer Vorstellung sagte Klöckner, der Bundestag müsse als Vorbild für die Gesellschaft Respekt und Würde zeigen. Die Krise in der Branche hat auch beim Autobauer Audi Konsequenzen. Dort sollen in den kommenden 4 Jahren 7.500 Stellen wegfallen. Darauf haben sich Konzern und Betriebsrat geeinigt. Audi müsse schneller, agiler und effizienter werden, hieß es aus dem Vorstand. Betriebsbedingte Kündigungen soll es aber bis Ende 2033 nicht geben. Auch Audi leidet unter der schwachen Nachfrage nach Elektroautos. Es ist erklärtes Ziel von US-Präsident Trump, den Krieg in der Ukraine so schnell wie möglich zu beenden. Er will damit auch sein Wahlkampfversprechen einlösen. Morgen wird er mit dem russischen Präsidenten Putin telefonieren. Die USA hatten vor einer Woche einen Vorschlag für eine 30-tägige Waffenruhe in der Ukraine vorgelegt. Darauf hat Putin bislang zurückhaltend reagiert. Sarah Schmidt in Washington, wie geht Trump denn in das Gespräch mit Putin morgen?
Selbstbewusst, so würde ich interpretieren, was wir hier aus dem Weißen Haus hören. Eben hat die Pressesprecherin eine Pressekonferenz gegeben und dabei gesagt, man sei einem Frieden noch nie so nah gewesen wie jetzt. Und der Präsident sei entschlossen, das jetzt nun hinzubekommen, so die Formulierung. Aber zu welchem Preis? Denn Donald Trump hat ja bisher vor allem die Ukraine unter Druck gesetzt, indem er zum Beispiel vorübergehend Militärhilfen entzogen hat. Wir wissen, das hat Donald Trump gestern gesagt, dass es um zwei Themen gehen wird in diesem Gespräch. Zum einen Gebietsansprüche und zum anderen aber auch um Kraftwerke. Und die ganz große Frage ist natürlich, welche Druckmittel hat Donald Trump Wladimir Putin denn gegenüber? Denn Putin weiß natürlich, wie wichtig eine solche Lösung des Konflikts für Donald Trump ist. Denn das war ja eines seiner großen Versprechen in den letzten Wochen, aber auch im Wahlkampf.
Dankeschön, Sarah Schmidt nach Washington. Ja, auf dieses Telefonat schauen die Außenministerinnen und Minister der EU mit Skepsis. Sie haben heute in Brüssel darüber beraten, wie die ukrainische Verteidigung verbessert werden kann. Vor allem, wenn die USA als Geldgeber wegfallen. Die Außenbeauftragte Kallas will dafür bei den europäischen Staaten bis zu 40 Milliarden Euro für dieses Jahr mobilisieren. Das wäre doppelt so viel Geld wie bisher. Der Donbass im Osten der Ukraine ist geprägt von Industrie und Bergbau und reich an Bodenschätzen wie seltenen Erden und deshalb stark umkämpft. Einen Teil des Gebiets hat Russland bereits annektiert. Als Voraussetzung für einen möglichen Frieden fordert Russland, dass sich die ukrainischen Truppen dort zurückziehen. Das lehnt die Ukraine entschieden ab. Unsere Reporterin Susanne Peterson ist in der Umgebung der Stadt Pokrovsk im Donbass unterwegs, nicht weit entfernt von der Front.
Ein geheimer Kommandoposten irgendwo in der Region Pokrovsk im Donbass. Hier koordinieren Soldaten über Funk, was nur wenige Kilometer weiter an der Front geschieht. Fast jeder hier war in der Infanterie, saß in Schützengräben und hat Angriffe abgewehrt. Wir alle kennen die Wirkung der feindlichen Artillerie, der Raketen, der Maschinengewehre, der Granaten und so weiter. Wir hier verstehen wie kein anderer, wie wichtig es ist, den Feind nicht bis in unsere Schützengräben zu lassen. Das Hauptziel der Männer? Die eigenen Soldaten schützen, russische Soldaten am Vorrücken hindern. Auf den Monitoren beobachten sie hier, was ihre Drohnenpiloten in den Schützengräben dafür tun. Russische Soldaten ausspähen, verwunden, töten. Über Funk geben sie den Piloten dabei Anweisungen. Um einen einzigen Feind zu vernichten, sind die Bemühungen sehr vieler Menschen nötig. Von Piloten, Fahrern, Kommandeuren bis hin zu Sanitätern im Kampfeinsatz, die auch Teil dieses komplexen Vorgangs sind. Weil jeder Pilot, jeder Kommandant und jeder Fahrer auf sie zählt. Pavlo Voloshin ist sichtlich stolz auf den Zusammenhalt unter den Soldaten. Seit Beginn des Jahres hat seine 59. Brigade der russischen Armee besonders hohe Verluste zugefügt. Regelmäßig veröffentlichen sie Fotos und Videos der Brigade in den sozialen Medien. Es gibt mehr Vertrauen und es fällt den Menschen leichter, uns Spenden zu geben, uns zu unterstützen. Sie wissen, dass ihr Geld nirgendwo anders hingeht. Und dass es tatsächlich für den Kauf von Drohnen oder der notwendigen Ausrüstung ausgegeben wird. Denn Material und Soldaten sind überall auf der ukrainischen Seite der Front knapp. Nach über 3 Jahren des russischen Angriffskriegs auf die gesamte Ukraine.
Die USA haben mehr als 200 Migranten aus Venezuela abgeschoben. Präsident Trump bezeichnete sie als Mitglieder einer Drogenbande. Sie wurden nicht zurück nach Venezuela gebracht, sondern nach El Salvador. Dort sind sie jetzt im Hochsicherheitsgefängnis Cercot in Haft. Trump beruft sich bei der Ausweisung auf ein Gesetz von 1798, das für Kriegszeiten gedacht ist und erst dreimal angewendet wurde.
Wie eine große Show inszeniert El Salvador die Ankunft der Abschiebehäftlinge aus den USA. In einem hochgesicherten Konvoi wurden die mutmaßlichen Bandenmitglieder in das neu errichtete Hochsicherheitsgefängnis Cercot gebracht. Die Strafanstalt ist für 40.000 Häftlinge ausgelegt und gilt als eine der brutalsten in Lateinamerika. Jede Zelle ist belegt mit bis zu 80 Häftlingen. Diese teilen sich zwei Toiletten und eine Wasserstelle. Die Männer sind komplett abgeschirmt. Kontakt nach außen ist nicht erlaubt. Menschenrechtsorganisationen kritisieren die Abschiebung, die die US-Regierung trotz eines richterlichen Vetos umgesetzt hatte. Bei uns gibt es keine Gerechtigkeit und die Bedingungen sind unmenschlich. US-Präsident Trump jedoch sieht sich im Recht. Das sind Kriminelle, Mörder, Drogendealer, Leute aus psychiatrischen Anstalten. Das ist eine Invasion. In diesem Sinne ist das also schon Krieg. Für die Aufnahme der Abschiebehäftlinge bekommt El Salvador laut US-Regierung 6 Millionen Dollar. Ein schmutziger Handel finden dortige Menschenrechtsorganisationen. Washington allerdings hat bereits angekündigt, weitere Abschiebungen nach Mittelamerika auf den Weg zu bringen, auch gegen richterliche Anordnungen.
Beleidigungen auf Social Media oder Pöbeleien. Nesho und sein Bruder Dino haben viele Facetten von Rassismus erlebt. Hip-Hop-Tanzen und die Arbeit mit Jugendlichen haben ihnen geholfen, damit umzugehen. Nesho und seine Geschwister sind als Kinder aus Serbien nach Deutschland gekommen. Zum Auftakt der Internationalen Wochen gegen Rassismus haben wir die beiden Brüder im Kulturzentrum in Duisburg getroffen.
Wir machen Folgendes. Tschak, tschak, bumm.
Eine neue Tanzchoreografie, die Nesho und Dino Saljevic hier in Duisburg vorführen. Die beiden Brüder sind Roma. Als Kinder sind sie mit ihrer Familie von Serbien nach Deutschland geflüchtet und mussten häufig Rassismus erleben, damals wie heute.
Zum Beispiel vor 2 Wochen habe ich eine Nachricht auf Instagram bekommen. Dann steht da einfach nur Abschiebung und betende Hände.
Neulich habe ich ja einen Workshop gegeben und dann fragt man mich, was bist du für ein Landsmann? Und ich sage Roma. Ich so, was? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ist okay. Nee, das ist schon Rassismus.
Rassismus in verschiedenen Ausprägungen. Die beiden Brüder kämpfen dagegen, auch mit ihren Tanzkursen. Hier treffen sich Kinder und Jugendliche unterschiedlicher Herkunft. TKM heißt der Kulturverein. Tanz, Kunst, Musik.
Hier bei TKM kann man sich einfach sein eigenes Talent zeigen und sich auch beweisen sozusagen, wer man eigentlich ist, egal wie man aussieht oder was man für einen Namen trägt.
Vielleicht kann man auch dann so ein paar Vorurteile auch dann ein bisschen weghaben und so.
Dass man jeden so akzeptiert, wie der ist. Und ja, egal aus welchem Land er kommt, egal was er anhat.
Ein großes Ziel, auf das sie hier im Kleinen hinarbeiten.
Sie war die Stimme von Rosenstolz, einem der erfolgreichsten Pop-Duos der vergangenen Jahrzehnte. Songs wie Liebe ist alles und Gib mir Sonne bleiben unvergessen, auch wenn sich die beiden Rosenstolz-Mitglieder vor mehr als einem Jahrzehnt getrennt haben. Im Alter von 55 Jahren ist die Sängerin Anna R. jetzt gestorben. Plötzlich und unerwartet, wie auf ihrem Instagram-Profil mitgeteilt wurde.
Das bin ich, das bin ich. Das allein ist meine Schuld, das
es war ihre eindringliche Stimme und die besondere Musik von Rosenstolz, die Anna R. bekannt gemacht haben. Die gebürtige Berlinerin sang die Lieder ihres Partners Peter Plate auf unverwechselbare Art. Jahre bis 2012 feierte Rosenstolz viele Erfolge. Doch die forderten ihren Tribut, das Duo trennte sich.
Wir haben beispielsweise unsere Goldenen manchmal oder unsere Platz 1 in den Charts irgendwie überhaupt nie feiern können, weil wir immer irgendwo waren.
Anna R., bürgerlich Andrea Neuenhofen, machte weiter Musik, war Sängerin der Bands Gleis 8 und Silly. Zuletzt erschien ihr erstes Soloalbum namens Königin.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 18. März.
Ein Hoch ist morgen und in den Tagen danach für unser Wetter zuständig. In der Nacht in Oberbayern ein paar Schneeflocken, ansonsten ist es klar. Am Tag viel Sonne, es kommen fast 12 Sonnenstunden zusammen, nur über den äußersten Nordosten ziehen ein paar Wolken durch. In der Nacht fast überall Frost, minus 2 bis minus 13 Grad, leichte Plusgrade am Meer und auf den Inseln. Am Tag 5 Grad auf Rügen, am Rhein bis 14 Grad. Die Aussichten. Am Mittwoch Sonne von früh bis spät, mancherorts frühlingshafte Temperaturen bis 18 Grad. Auch am Donnerstag weiterhin viel Sonnenschein, im Laufe des Tages von Westen ein paar lockere Wolken bis 20 Grad. Der Freitag sonnig und frühlingshaft warm.